Und diese Zoll-Sofortmeldung hat den Zweck, bei Antreffen auf einer Baustelle nachvollziehen zu können, ob die Meldung zur Sozialversicherung erfolgt ist oder nicht.
Und wenn denn nun nicht, was dann?
Ja, dann wird's böse. Das macht ja im Wesentlichen der Zoll, der diese Kontrollen durchführt. Und das geht natürlich einmal über die Nachberechnung der Beiträge, aber auch dann um Bußgelder und das auch in Größenordnung. Also das ist schon empfindlich dann.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Classic. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Personalverantwortung stehen, unternehmerisch arbeiten oder Führungsverantwortung haben. Und heute sind wir beim Thema Meldewesen in der Sozialversicherung. Und genau das möchte ich mit meinen Gästen besprechen. Ich bin Kai Holm, Trainer bei der IKK Classic und heute Moderator. Was Sie als Arbeitgeber wissen müssen, erfahren Sie heute von Stefan Jung.
Grüß dich, Kai.
Mitarbeiter und Leiterbeiträge Versicherung bei der IKK Classic. Und Daniel Wagner, Geschäftsführer des Presto Verlags Gesundheitskommunikation. Hallo Daniel.
Hallo, danke für die Einladung.
Und heute auch wieder online dabei. Grüße nach Dresden. Carsten Matthies, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Wirtschaftskanzlei Badke Grünberg. Hallo Carsten.
Hallo.
Ja, Meldewesen habe ich eben als Überschrift gesagt, soll unser Expertentalk heute beinhalten. Vorab zur Themeneinordnung. Arbeitgeber beschäftigen Arbeitnehmer, so das ist erstmal die grundsätzliche Ausgangssituation, über die wir uns hier unterhalten. Allerdings, wenn wir uns Deutschland und Bürokratie und solche Dinge angucken, doch schon sehr komplex. Und es fallen in dem Zusammenhang allerlei Daten an, die allerlei Empfänger sehen müssen. Wir haben in der Sozialversicherung die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitsförderung, die Unfallversicherung und auch die Pflegeversicherung, die alle irgendwie mit Informationen bedient werden müssen. Und deswegen braucht es ein einheitliches Meldeverfahren. Und das möchte ich zunächst einmal mit euch in der Überschrift klären. Was soll das mit den Meldungen und dem Meldeportal, Stefan?
Ja, das ist eine gute Frage, Kai. Grundsätzlich muss man sagen, dass der Arbeitnehmer kein Verhältnis oder kein Bezug zur Sozialversicherung hat. Das wird alles über den Arbeitgeber abgedeckt und der Arbeitgeber muss natürlich den Arbeitnehmer zu den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung melden, damit der Arbeitnehmer im Falle eines Falles eine Rente bekommt, Arbeitslosengeld bekommt oder natürlich auch krankenversichert ist. Es läuft also alles über den Arbeitgeber ab, über das sogenannte Meldewesen, entweder über das Lohnabrechnungsprogramm oder über das neue SV-Meldeportal.
Nun haben wir ja viele Arbeitgeber in Deutschland und dann macht es sicherlich Sinn, das auf einem Portal zu machen. Daniel, wenn ich dich da direkt mal als Unternehmer oder Arbeitgeber frage, wie funktioniert denn das aus deiner Perspektive?
Das SV-Meldeportal ist ja im Prinzip der Nachfolger für SVNet. Das ist eine reine elektronische Ausfüllhilfe. Das ist entstanden als Krücke mehr oder weniger, womit man auch nur die Meldungen übermitteln kann. Das hat also nicht die Qualität einer Entgeltabrechnungssoftware. Also weder das SVNet, also die bisherige Lösung, noch das SV-Meldeportal berechnen Beiträge etc., sondern das ist wirklich reine Ausfüllhilfe. Da kann ich Beitragsnachweise und alle Meldungen, die notwendig sind, schlichtweg nur elektronisch übermitteln. Viel mehr passiert da nicht. In den Datenaustauschverfahren gibt es auch Rückmeldungen. Wesentlich komfortabler ist es natürlich, mit einem voll funktionsfähigen Entgeltabrechnungsprogramm zu arbeiten.
Das heißt, da mache ich direkt die Gehaltsabrechnung und Lohnabrechnung drüber. Und das Thema Meldung, über das wir uns hier heute unterhalten wollen, wird da quasi nebenbei organisiert.
Nebenbei trifft es ziemlich gut, weil das Programm eigentlich verpflichtet ist, technisch das so umzusetzen, dass die Meldeanlässe auch automatisch erkannt werden. Also das funktioniert in der Praxis ja so, dass wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann lege ich die Daten an. Und dann muss das Programm automatisch erkennen, dass es die Anmeldung zum Beispiel übermitteln muss. Das Programm muss auch beachten, dass wenn der Dezemberlohn soweit durch ist, dass es Anfang des Jahres die Jahresmeldung übermittelt wird. Oder wenn ich einen Mitarbeiter ausscheiden lasse, ein Endedatum erfasse in meiner Entgeltabrechnungssoftware, dass eine Abmeldung zu übermitteln ist. Also insofern sind das Automatismen, die dahinterlegt sind. Deshalb werden viele Arbeitgeber mit dem Meldeverfahren gar nicht so unmittelbar konfrontiert sein. Das hat man dann wieder, wenn man mit einer Ausfüllhilfe arbeitet, weil dann muss man diese Dinge ja selber beachten.
Mhm. Dabei ist es ein ganz sensibles Thema, denn ich habe es ja gerade angesprochen, der Arbeitnehmer hat keinen Bezug grundsätzlich zur Rentenversicherung und nur durch diese Arbeitgebermeldung wird später mal das Rentenkonto geführt bzw. die Rente berechnet und ausbezahlt. Und es ist wirklich sensibel, hier in irgendeiner Form auch nachzuvollziehen, was habe ich da als Arbeitgeber überhaupt übermittelt, weil anhand dieser Daten später mal die Rente berechnet wird.
Und das beim Thema Renten, du hast eben Sensibilität angesprochen. ist es ja schon wichtig, weil es ja ein langer Zeitraum ist. Also wenn ich als Arbeitnehmer, nämlich mal ganz platt, einen Auszubildenden, der mal gerade 20 Jahre alt ist als Beispiel, der hat es ja bis zur Rente noch ein bisschen weit. Also das heißt, die Information muss ja auch lange vorgehalten werden, beziehungsweise muss auch in 40 Jahren oder 45 oder noch länger dann zur Verfügung stehen, damit auch dieser Auszubildende, dann Ex-Auszubildende, dann auch seine Rente bekommt. Ja,
ja, und da ist das Problem, wenn ich mal von meinem Sohn ausgehe, wenn er seine Gehaltsabrechnung bekommt oder seine Meldebescheinigung, sage ich auch, du musst das aufbewahren, nicht wie er es gerne macht, sofort wegschmeißen oder in die Ablage P legt, sondern wirklich aufbewahren, bis man zum ersten Mal die Rentenmitteilung bekommt. Alle 5 Jahre kriegt man normalerweise eine Rentenauskunft, wo halt mitgeteilt wird, welche Bezüge oder welche Beträge während der Rente gutgeschrieben, und erst dann, ja, kann man normalerweise die Bescheinigung des Arbeitgebers hierüber vernichten. Also ein wichtiges Thema auch, dass man später mal nachweisen kann, dass man diesen Zeitraum gearbeitet hat und dementsprechend auch Rentenversicherungsbeiträge gezahlt hat.
Das heißt, letztendlich ist dieser Abgleich mit den Renteninformationen, die ich dann irgendwann mal bekomme, 5 Jahre hast du gesagt, schon nochmal ein wichtiger Aspekt, um auch für sich selber sicher zu sein, dass die alle Daten dann auch vorhanden sind oder lückenlos gearbeitet wurden.
Genau, das ist ein Bescheid, und den Bescheid muss ich dann aufbewahren, bis ich den nächsten bekomme. Da sind wieder die letzten 5 Jahre wieder aufgeführt und dementsprechend immer einen Abgleich machen, weil dann weiß ich auch, diese richtigen Daten sind auch der Rentenversicherung übermittelt worden. Und gerade über das SV-Meldeportal, wo ich teilweise manuell die Beträge eingebe, es ist ein Unterschied, ob ich 50.000 Euro im Jahr der Rente mitteile oder 5.000 Euro, weil ich den Null vergessen habe. Dementsprechend wird die Rente natürlich geringer ausfallen. Also wirklich ein sensibles Thema, wo wir immer wieder darauf aufmerksam machen.
Also nicht nur unnützer Papierkram, der dann plötzlich entsteht, oder Informationskram, sondern letztendlich schon eine wichtige Geschichte auch mit Perspektive.
Wenn ich da noch kurz einhaken darf, nicht unbedingt nur mit Blick auf die eigene Rente, sondern auch wer privat fürs Alter vorsorgt, zum Beispiel Riester-Rente. Die Zulagenberechnung hängt ja auch an dem rentenversicherungspflichtigen Entgelt. Das heißt, wer da unterwegs ist, wird das kennen, dass ich dann in der Steuererklärung den Betrag praktisch aus der Jahresmeldung übernehmen muss in die Steuererklärung. Also es hat schon lange vor Erreichen des Regelrentenalters eine Bedeutung unter Umständen.
Nun läuft das ganze Thema ja immer bei der Krankenkasse zusammen. Und die Krankenkasse ist ja Einzugsstelle für das Thema Sozialversicherungsbeiträge und natürlich auch dann, wie hier wird das Thema Meldung. Wie findet denn dort ein Austausch zu anderen Trägern statt?
Also wir als Einzugsstelle leiten an die jeweiligen Träger wirklich die Meldung weiter, beziehungsweise Informationen. Das Arbeitsamt braucht es eigentlich nur für die Arbeitsmarktstatistik, aber wichtig die Rentenversicherungsinformationen, sprich wann hat er angefangen, wie lange hat er gearbeitet, von welchem Entgelt hat er Beiträge gezahlt, das wird an die Rentenversicherung immer zeitgleich weitergeleitet.
Nun gibt es ja im Verlaufe eines Arbeitslebens unterschiedliche Tatbestände, die so aufkommen können. Üblicherweise ist der normale Arbeitnehmer nicht derjenige, der mit der Ausbildung in einem Betrieb anfängt und dann auch in diesem Betrieb in Rente geht, sondern da liegen ja noch mal ein paar Jährchen dazwischen und womöglich auch unterschiedliche Arbeitgeber dazwischen. Was gibt's denn da so für besondere Zeitpunkte und Termine oder Ereignisse, die zu beachten sind, Daniel?
Also an Tatbeständen, wo Meldungen notwendig werden können, gibt es natürlich eine ganze Reihe. Anmeldung, Abmeldung habe ich schon erwähnt. Das sind ja die Klassiker, die machen auch den wenigsten Aufwand. Daneben gibt es dann die Unterbrechungsmeldung zum Beispiel. Also wenn das Beschäftigungsverhältnis für mehr als einen vollen Kalendermonat unterbrochen ist durch Krankheit, dass ich dann eine Unterbrechungsmeldung übermitteln muss. Anderes Thema ist die Elternzeit, wo wir jetzt gerade zum Jahreswechsel die neuen Elternzeitmeldungen bekommen haben, die dann zusätzlich zu der Unterbrechungsmeldung auch noch übermittelt werden müssen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Tatbeständen, die Meldepflichten auslösen. Das ist sicherlich auch ein Grund, weil du eingangs Bürokratie angesprochen hast, weshalb wünschenswert wäre sicherlich und auch schon längere Zeit diskutiert wird, dieses aus der Zeit gefallene Phänomen des Meldeverfahrens mal zu überdenken, weil wir ja daneben auch das Beitragsnachweisverfahren haben. Wenn man das alles zusammenpackt, packen würde und würde beispielsweise für jeden Mitarbeiter jeden Monat eine Entgeltmeldung übermitteln mit allen Sondertatbeständen, die da eine Rolle spielen, dann bräuchten wir diese Sondermeldetatbestände wie eine Unterbrechungsmeldung gar nicht. Also ich denke, da ist eine ganze Menge Potenzial drin, um diese ganzen Meldeverfahren, von denen wir ja auch immer mehr bekommen und wo viele auch den Überblick verloren haben, das ist auch gut nachvollziehbar, dass da sicherlich Handlungsbedarf wäre und man da ansetzen könnte und nicht nur kleinteilig, sondern mal am großen Rad drehen könnte, was das Thema Bürokratieabbau betrifft.
Das wäre ja auch nochmal ein Punkt, den würde ich ganz gerne später aufnehmen. Was ist unter Umständen auch angedacht, mal zu verändern? Du hast eben ein Stichwort genannt, den kranken Arbeitnehmer. Und deswegen kriegt er kein Geld zum Beispiel. Und das ist dann dementsprechend zu melden. Da möchte ich mal unseren Arbeitsrechtsexperten mal mit ins Boot bringen. Wenn der nun nicht nur einen Monat ausfällt, sondern langzeitkrank ist und nach einigen Monaten dann auch von seiner Krankenkasse nicht mehr mit Krankengeld versorgt wird. Also so ein Langzeiterkrankter netter Mitarbeiter. Und wenn der nun kein Krankengeld mehr bekommt, was mache ich denn aus Arbeitgebersicht mit diesem Arbeitnehmer? Endet dann auch automatisch das Beschäftigungsverhältnis oder Arbeitsverhältnis oder wie ist es dann?
Also das Arbeitsverhältnis endet nicht automatisch. Wir hatten es in der letzten Folge mal angeteasert zu dem Urlaub und dass ich als Arbeitgeber Mitarbeiter darauf hinweisen muss, Urlaub zu nehmen. Früher hat das ehrlich gesagt keinen interessiert, wenn jemand dauerhaft arbeitsunfähig war. Es hat keine Auswirkungen. Wir nannten sie immer so in Anführungsstrichen Karteileichen. Und dann hatte man noch ein Arbeitsverhältnis, aber letztendlich war da nichts mehr zu tun. Aber es besteht einfach fort. Und nachdem dann die Urlaubsrechtsprechung sich entwickelt hat und man plötzlich auch für langzeitkranke Mitarbeiter Urlaubsansprüche sich ansammelten, war das Bedürfnis bei den Arbeitgebern größer, auch mal zu sagen, okay, wir müssten hier uns mal eine Kündigung angucken. Und das ist ein typischer Fall, wenn ich sage, jemand ist 1,5 Jahre, 2 Jahre nicht mehr da und ich kann auch nicht absehen, dass er zurückkommt, ist das ein klassischer Fall für eine krankheitsbedingte Kündigung.
Stefan, vielleicht nur als Ergänzung.
Genau, sozialversicherungsrechtlich gesehen, wir haben keine Karteileichen. Da heißt es klipp und klar, wenn er kein Krankengeld mehr bekommt, wird er grundsätzlich sozialversicherungsrechtlich gesehen wegen Ende des Beschäftigungsverhältnisses abgemeldet mit dem Grund 30 oder dem Grund 34, kommt immer darauf an, ob er Arbeitslosengeld bekommt, ja oder nein.
Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosenmeldung wäre jetzt für mich auch nochmal ein Punkt, weil das ja auch nochmal ein besonderer Sozialversicherungszweig ist. Da gibt es so einen Begriff, der heißt Nahtlosigkeitsregelung. Was ist damit gemeint?
Dass man einen nahtlosen Versicherungsschutz hat und dann nicht mehr über das Beschäftigungsverhältnis, weil es ja sozialversicherungsrechtlich gesehen geendet hat, aber dann über den Bezug von Arbeitslosengeld wird man wieder bei der Krankenkasse oder bei der Sozialversicherung gemeldet, nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern vom Arbeitsamt.
Das würde aber bedeuten, bei einem langzeiterkrankten Arbeitnehmer, könnte der denn überhaupt Arbeitslosengeld bekommen, wenn er denn nach wie vor krank ist?
Ja, auch wenn er krank ist und grundsätzlich Anspruch auf Arbeitslosengeld hätte, würde er Arbeitslosengeld beziehen.
Das ist ja ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Wenn wir denn also über solche Ereignisse sprechen und nachdenken, Erkrankung ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Ich möchte mal auf unsere Branche bzw. das Thema Handwerk kommen. Da haben wir unter Umständen ja auch besondere Arbeitsverhältnisse, die eine Rolle spielen. Es gibt unter den Meldegesichtspunkten die sogenannte Sofortmeldung. Was ist dahinter zu verstehen?
Ja, die Sofortmeldung wird für Schwarzarbeit gefährdete Branchen angewandt, in unserem Bereich überwiegend. Das Reinigungsgewerbe, Hotel- und Gaststättengewerbe und natürlich die Baubranche soll hier genannt werden. Hier muss man, bevor überhaupt die Arbeit aufgenommen wird, schon eine Meldung an die Sozialversicherung bzw. an die Rentenversicherung schicken, damit im Falle eine Überprüfung des Zolls, Überprüfung von Schwarzarbeit, gewährleistet ist. Das heißt, der Arbeitnehmer ist schon gemeldet, bevor er die Beschäftigung überhaupt aufnimmt, dass man dementsprechend sagen kann, jeder, der auf der Baustelle rumläuft, muss auch gemeldet sein. Ansonsten wäre es ein Indiz für Schwarzarbeit.
Gibt es da noch in dem Zusammenhang noch weitere Prüfkriterien oder Kontrollmechanismen, die da greifen? Also ich habe noch den Sozialversicherungsausweis im Hinterkopf.
In diesem Zusammenhang, also Sozialversicherungsausweis, das ist eine aussterbende Spezies gewesen, gibt es nicht mehr die Sofortmeldung.
Ich habe ihn noch.
Das Maßgebende.
Ich habe ihn noch.
Also viele werden den noch im Schrank haben.
Du bist ja auch ein alter Sammler. Ja.
Wahrscheinlich mit Foto.
Genau, gut.
Nein, es ist jetzt ist also schon seit vielen Jahren eigentlich umgestellt worden und vollkommen ausreichend. Die offiziellen Ausweispapiere, also Pass oder Personalausweis, der muss mitgeführt werden statt des Sozialversicherungsausweises. Und diese Zoll-Sofortmeldung hat den Zweck, bei Antreffen auf einer Baustelle nachvollziehen zu können, ob die Meldung zur Sozialversicherung erfolgt ist oder nicht.
Und wenn denn nun nicht, was dann?
Ja, dann wird's böse. Das macht ja im Wesentlichen der Zoll, der diese Kontrollen durchführt. Und das geht natürlich einmal über die Nachberechnung der Beiträge, aber auch dann um Bußgelder und das auch in Größenordnung. Also das ist schon empfindlich dann.
Und ich habe ja ebenso verstanden, Stefan hat es unterschieden, Beschäftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne und Carsten hat gesagt, oh, ein arbeitsrechtlicher Sinn ist da noch ein anderer. Was ist denn jetzt hier unter solchen Tätigkeiten? Nehmen wir mal an, die Meldung hat nicht stattgefunden und die haben gearbeitet. Carsten, ist denn dann arbeitsrechtlich ein Arbeitsverhältnis trotzdem zustande gekommen oder wie ist das Ganze zu bewerten?
Ja, da ist ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen. Also spätestens mit der Arbeitsaufnahme wird man wohl sagen, man hat sich auf ein Arbeitsverhältnis verständigt. Also es gibt keine gesetzlichen Formerfordernisse für ein Arbeitsverhältnis. Das kann ich mündlich machen, das kann ich durch schlichtes Verhalten tun. Und spätestens, wenn jemand sagt, ich gehe auf eine Baustelle und tue das, was mein Vorarbeiter mir sagt, wird man wohl sagen, das ist ein Arbeitsvertrag.
Das heißt, mit allen rechtlichen Konsequenzen, arbeitsrechtlicher Natur, also dann auch Vergütungszahlung, also Lohn, Gehalt, wie auch immer und entsprechende Dinge und bezogen auf Sozialversicherung, faktisch ist auch ein Beschäftigungsverhältnis da.
Zu dem Zeitpunkt, wo ein Entgeltanspruch entstanden ist, tritt auch ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ein.
Und dann in der Konsequenz die Verpflichtung des Arbeitgebers, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.
Genau, das heißt sogar in der Rechtsprechung genauso, faktisches Arbeitsverhältnis.
Okay, dann haben wir hier, denke ich, ein bisschen für Klarheit gesorgt. Ich möchte in dem Kontext Meldung auch nochmal in ein anderes. Auf meinem Zettelchen steht hier Problemfeld, wobei ich das gar nicht als Problem, sondern eher als Luxusfeld betrachte. Veränderung des Arbeitslebens oder überhaupt der Verrichtung der Arbeit durch die Veränderungen, die wir durch Corona erlebt haben. Stichwort Homeoffice oder ich arbeite von einem anderen Ort. Was ist in diesem Zusammenhang zu betrachten?
Also über das SV-Meldeportal, worüber man auch Meldungen erstellen kann, oder über das Entgeltabrechnungsprogramm, kann man ja auch Ausländer ins Ausland entsenden. Die sogenannte A1-Bescheinigung innerhalb von Europa. Jetzt ist die Frage immer, was ist, wenn Homeoffice im Ausland ausgeübt wird? Man sieht ja immer die tollen Bilder aus Malta oder aus der Karibik, wo die Mitarbeiter schön am Strand sitzen und einen Videocall in irgendeiner Form vornehmen. Ist das eine Entsendung, also werde ich im Auftrag des Arbeitgebers hier rausgeschickt? Oder welches Sozialversicherungsrecht ist hier anzuwenden im Ausland? In der Sozialversicherung heißt es grundsätzlich, wer im Ausland Homeoffice-Tätigkeiten übernimmt, muss mindestens die Hälfte des Jahres oder mehr als die Hälfte des Jahres die Tätigkeit in Deutschland ausüben. Ansonsten wird kein deutsches Recht in Kraft treten.
Da schließt sich für mich aber eine Anschlussfrage an, weil du es gerade Entsendung gesagt hast. Das heißt also, der Auslandsaufenthalt ist im Auftrag des Arbeitgebers?
Wenn der im Auftrag des Arbeitgebers ist, also der Arbeitgeber schreibt einen vor, die Beschäftigung im Ausland auszuüben und das Beschäftigungsverhältnis in Deutschland besteht fort, dann ist es eine Entsendung. Und da wird ein A1-Antrag gestellt, hat aber nichts mit Homeoffice im Ausland zu tun. Homeoffice im Ausland ist immer eine freiwillige Sache des Arbeitnehmers, der will das. Der Arbeitgeber stimmt zu, aber er stimmt nicht zu, dass es langfristig im Ausland ist, weil da heißt es, mehr als die Hälfte der Beschäftigung muss in Deutschland ausgeübt werden, weil immer der Beschäftigungsort für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung maßgebend ist.
Wenn ich das arbeitsrechtlich betrachte, Carsten, ist das Fluch oder Segen?
Das ist beides. Das ist im Moment ein wesentliches Thema für die Frage der Attraktivität als Arbeitgeber. Also lasse ich es zu, dass Mitarbeiter von überall aus arbeiten. Solange wir in Deutschland sind, haben wir sozialversicherungsrechtlich nicht das Thema. Es wird dann schwieriger, sobald halt wirklich regelmäßig eine Beschäftigung im Ausland erfolgt, also der Homeoffice-Arbeitsplatz im Ausland liegt oder auch nur vorübergehend. Die Stichworte sind hier Workation, also lasse ich es zu. Und die Arbeitgeber, die ich kenne, sind da einerseits willig und andererseits vorsichtig, weil das Sozialversicherungsrecht ist ein Thema. Das zweite ist aber Datenschutz. Dann muss man über Steuerrecht nachdenken, auch die Frage der Besteuerung des Unternehmens. Also gründe ich im Ausland, da wo derjenige arbeitet, vielleicht eine Steuerpflicht für das Einkommen des Unternehmens. Das heißt, ich muss mir eigentlich pro Land anschauen, wie ist die Rechtslage dort. Das Thema Arbeitsschutzvorschriften spielt da die nächste Rolle. Ich kenne viele Arbeitgeber, die letztendlich diese Tätigkeit vorübergehend in einem Homeoffice im EU-Inland erlauben oder im EU-Ausland, aber nicht da außerhalb und das auch nur zeitlich begrenzt auf 4 bis 6 Wochen, um sich diese ganzen Folgethemen nicht im Einzelnen fragen zu müssen und die separat lösen zu müssen.
Du sagtest eben 4 bis 6 Wochen. Das impliziert ja ein Stück weit auch die Überlegung, naja, so mein Arbeitnehmer, der geht mal in Urlaub und er ist aber trotzdem für mich verfügbar. Wie ist denn das arbeitsrechtlich zu betrachten?
Naja, also Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also es gibt auch solche Modelle, wo Arbeitgebern ihren Mitarbeitern erlauben, die mieten eine Finca auf Mallorca für 6 Monate und erlauben ihren Mitarbeitern natürlich dahin zu gehen und zu arbeiten. Und die dürfen die Familie mitnehmen, die Urlaub machen. Und das ist ein Attraktivitätsaspekt, zu sagen, ab abends bin ich dann halt mit meiner Familie auf Mallorca. Aber das ist nicht Urlaub, das ist Arbeiten. Und ganz häufig sind es, mein letztes Beispiel ist ein familiärer Pflegefall. Die Mitarbeiterin hat eine Mutter, die wird plötzlich pflegebedürftig und sagt, die ist in Bulgarien, kann ich da mal 2 Tage die Woche arbeiten? Also das sind so Themen, wo ich natürlich dann mit einer Flexibilität als Arbeitgeber schon Dinge ermöglichen kann.
Und das wäre aber auch sozialversicherungsrechtlich völlig unproblematisch.
Das wäre in Ordnung, weil mehr als die Hälfte im Jahr ja wirklich in Deutschland die Beschäftigung ausgeübt wird. Und für uns ist immer der Beschäftigungsort maßgebend und dann dementsprechend überwiegend Deutschland, heißt deutsches Recht.
Gut, dann haben wir ja an der Stelle überhaupt gar keine Sorgen. Du hast vorhin Systeme genannt als Stichwort. Ich habe hier ein Stichwort qualifizierter Meldedialog. Was verbirgt sich denn dahinter?
Thema ist die Frage der Prüfung der Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze, also eigentlich ein beitragsrechtlicher Punkt, wo ja immer die Problematik besteht, dass wenn ich 2 Beschäftigungsverhältnisse habe, 2 versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei verschiedenen Arbeitgebern, ich im Auge behalten muss, ob insgesamt Beitragsbemessungsgrenze überschritten wird oder auch nicht, was bis dahin davon abhängig war, dass man sich untereinander unterhält oder der Arbeitnehmer die Informationen ins Unternehmen trägt. Und da setzt eben dieser qualifizierte Meldedialog unter anderem an, indem so ein Meldeverfahren aufgesetzt wurde, wo dann diese Daten ausgetauscht werden. Also die Arbeitgeber melden ja sowieso über die Jahresmeldung das beitragspflichtige Entgelt. Dann wird geprüft. Dann wird, wenn die Kasse feststellt, das ist ein kritischer Fall, werden zusätzliche Meldungen angefordert, wo dann Monat für Monat anzugeben ist, wie viel habe ich gezahlt, was ist beitragspflichtig, gab es Einmalzahlungen. Das wiederum wird dann bei der Kasse geprüft, gegengerechnet und man bekommt als Ergebnis dann zurück, du hast jetzt eben so und so viel an Beiträgen zu viel oder zu wenig bezahlt. Immer in dieser Gesamtschau dieses Dreisatzes, den ich ja bilden muss, wenn es um die Beitragspflicht beim einzelnen Arbeitgeber geht. Das ist, sage ich jetzt mal ganz salopp, nett gedacht, scheitert nur an einem Problem, nämlich, dass die Jahresmeldung erst Mitte Februar spätestens abzugeben ist. Und
für das Vorjahr.
Für das Vorjahr. Und im Zweifel ist der Mitarbeiter bei dem einen Arbeitgeber vielleicht schon im Februar des Vorjahres ausgeschieden. Das heißt, die Jahresmeldung oder auch der Arbeitgeber wartet ein Jahr, bis er die Informationen über diesen Weg bekommt.
Ich möchte in dem Zusammenhang noch weitere Meldegründe oder Situationen ins Spiel bringen. Aus der Praxis, was machen wir denn mit einem Arbeitnehmer? Zum Beispiel mein Handwerksberuf, Elektriker, der aus dem Ausland für 3 bis 4 Monate nach Deutschland kommt, um hier zu arbeiten und als Saisonarbeiter zu arbeiten.
Also wenn er vom deutschen Unternehmen angestellt wird und in Deutschland die Beschäftigung ausübt, dann muss er auch grundsätzlich in Deutschland gemeldet werden. Mhm. Ausnahme wäre, wenn er vom polnischen Unternehmen entsandt wird, dann ist es eine Entsendung, heißt polnisches Recht würde gelten.
Was machen wir denn mit so komischen Abkürzungen wie AAGEEL-Verfahren?
Nix.
Was heißt das?
Ja, über dieses Estor-Meldeportal kann man, Daniel hat schon gesagt, grundsätzlich Beitragsnachweise und Meldungen erstellen. Aber alle Datensätze, die normalerweise automatisch vom System erzeugt werden, können auch über dieses Estor-Meldeportal angestoßen werden. Und da hat man zum Beispiel den Datensatz EEL, Entgeltersatzleistungswesen oder Verfahren, heißt Krankenverdienstbescheinigung fürs Krankengeld etc., können über diesen Wege übermittelt werden. Die Anfrage von Vorerkrankungen kann ich auf diesen Wege übermitteln. Also alles das, was ein geprüftes Entgelt Abrechnungssystem kann auch über das SV-Meldeportal manuell angestoßen werden.
Dann bedeutet das AAG mit Sicherheit der Ausgleich der Arbeitgeberaufwendung im Falle der Lohnfortzahlung, was ja sicherlich für unseren Zuhörerkreis interessant ist. Wenn wir über das Handwerk sprechen, entsprechende Betriebsgrößen ja auch sprechen, spielt das eine Rolle. Daniel, wie ist das?
Genau, also es sind eigentlich zwei verschiedene Verfahren, also AAG für Aufwendungsausgleichsgesetz. Da beantrage ich im Grunde die Erstattung aus der U1, wenn ich bis 30 Beschäftigte regelmäßig habe, oder aber eben auch aus der U2, und da sind ja letztlich dann alle Unternehmen beteiligt. Und das EEL-Verfahren, Entgeltersatzleistung, das hängt da ein Stück weit dran, gerade wenn wir über Krankengeld reden und das U1-Verfahren. Da gibt es bestimmte Fristen, 6-Monatsfrist, 12-Monatsfrist, wenn es um die Frage geht, muss der Arbeitgeber noch Entgeltfortzahlung leisten, leistet die Krankenkasse Krankengeld. Da gibt es dann das Vorerkrankungsverfahren und da kann ich im Prinzip mir die Informationen holen, wenn ich mehrere Erkrankungen in der Rückschau habe, sind die zusammenzurechnen, ja oder nein.
Weil wir eben über Arbeitsunterbrechungen gesprochen haben, dann frage ich aber trotzdem nochmal unseren Arbeitsrechtler Carsten, wie ist denn unbezahlter Urlaub arbeitsrechtlich zu bewerten einerseits und was haben wir unter Umständen meldetechnisch zu betrachten im Sinne der Sozialversicherung?
Der Arbeitsrechtler hat es an der Stelle, glaube ich, relativ einfach, weil ich mit einer Vertragsfreiheit einfach sagen kann, natürlich können sich ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer darauf verständigen, dass es 2 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate unbezahlten Urlaub gibt. Die relevante Frage hängt dann hinten an der Frage der Sozialversicherung.
Okay, dann gebe ich die Frage mal direkt weiter und dann reden wir gleich mit der Aufnahme deiner Zeiträume. Was machen wir mit 2 Wochen und was machen wir mit 2 Monaten?
Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht gesehen ist Beschäftigungsverhältnis bei unbezahltem Urlaub immer nach 1 Monat beendet. Dementsprechend ist der Arbeitnehmer auch mit Meldegrund 34 abzumelden und muss dann für seinen Versicherungsschutz selber sorgen.
Das heißt, unbezahlter Urlaub bis zu 1 Monat ist völlig unschädlich, auch was das Sozialversicherungsverhältnis angeht. Und erst darüber hinaus wird es interessant und dann wird es auch meldetechnisch eine Relevanz haben.
Vollkommen richtig zusammengefasst.
Super, ich habe das Thema verstanden. Ich habe nochmal traditionell Mythen, die auch zu diesem Thema Meldungen aufgekommen sind. Die Frage gebe ich nach Dresden. Ein Arbeitnehmer hat einen gesetzlichen Anspruch aufs Homeoffice.
Es wundert mich, dass das schon ein Mythos ist. Nein, er hat einen gesetzlichen Anspruch auf ein Homeoffice, gibt es nicht.
Okay, auch Mythen können ja noch frisch sein. Also die dürfen ja auch erstmal entstehen. Okay, was machen wir mit Saisonarbeitern? Saisonarbeiter haben keinen Anspruch auf Urlaub. Auch arbeitsrechtliche Frage.
Auch ein Mythos. Jeder Arbeitnehmer in Deutschland hat Anspruch auf einen Urlaub nach dem Mindesturlaubgesetz. Das auf jeden Fall.
Ich nehme die Frage nochmal eben auf. wenn wir das unter meldetechnischen Gesichtspunkten betrachten, der normale Urlaub hat eine Melderelevanz.
Ist ganz normales Arbeitsentgelt. Solange Arbeitsentgelt gezahlt wird, ist man auch melderechtlich gesehen weiterhin beschäftigt.
Und während meines Urlaubes kriege ich ganz normal vereinbarten Lohn oder vereinbartes Gehalt. Ja.
Okay.
Und noch ein Mythos, ein Arbeitgeber muss einen häufig erkrankten Mitarbeiter nur 4 Wochen lang das volle Gehalt zahlen.
Grundsätzlich muss man sagen, nein, pro Krankheit hat jeder Mitarbeiter Anspruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung. Eventuell werden diese Erkrankungen zusammengeführt, aber grundsätzlich muss man sagen, jeder pro Krankheit 6 Wochen Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Okay, die eigenständige Diagnose spielt da eine Rolle. Die weiß der Arbeitgeber ja üblicherweise nicht. Das heißt, hier braucht es dann den Hinweis durch die Krankenkasse.
Genau.
Und das wird dann automatisiert mitgeteilt oder wie funktioniert das?
Also der Arbeitgeber holt sich ja die Krankmeldung grundsätzlich von der Krankenkasse im Rahmen des Abrufsverfahrens der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Mhm. Und dementsprechend muss er ganz normal seine 6 Wochen Entgeltfortzahlung ausrechnen, beziehungsweise kriegt auch Vorerkrankungen mitgeteilt. Und dann macht er eine Unterbrechungsmeldung nach 6 Wochen, wenn die Krankengeldzahlung beginnt. Mhm. Und dementsprechend ist meldetechnisch gesehen dann alles paletti.
Zum Abschluss die Frage in die Runde. Daniel, wenn du in Bezug auf das Thema Meldewesen nochmal einen Tipp oder eine Information in die Runde gibst, was wäre das aus deiner Sicht, was wäre für dich wichtig zu beachten unter Meldegesichtspunkten aus deiner Perspektive?
Ab 2025, diese sogenannte Rechtskreistrennung, die wir eben auch im Meldeverfahren haben, dass eben angegeben werden musste, ob die Beschäftigung in den alten oder in den neuen Bundesländern ausgeübt wird, die fällt weg zum Jahresende. Und insofern ist dann ja auch die Gleichbewertung, was die rentenrechtlichen Zeiten und die erzielten Entgelte angeht, dann realisiert und es bedarf dieses Rechtskreiskennzeichens zukünftig nicht mehr.
Tatsächlich eine Vereinfachung oder Entbürokratisierung, wenn wir denn so
wenn
wollen.
Wenn man so will, auch wenn sie nicht initiativ von der Politik aus gegangen ist, sondern einfach sich jetzt aus Zeitablauf sozusagen so ergeben hat.
Mhm, okay. Stefan?
Ja, insgesamt müsste man sagen, eine Vereinfachung des Meldewesens wäre schon schön für alle Parteien, übersichtlicher und einfach auch einfacher, weil es wird immer mehr verlangt von den Arbeitgebern, sich im Sozialführungsrecht auszukennen. Darum werden halt mittlerweile ganz oft die Löhne ausgegliedert zum Dienstleister oder zum Steuerberater. Also ich bin immer für Vereinfachungsregelungen, wäre auch hier in diesem Bereich möglich.
Wie sieht das der Arbeitsrechtler?
Da kann ich mich nur anschließen. Also Vereinfachung für Arbeitgeber, weniger Bürokratie. Und in der Tat, es wird viel ausgelagert, weil das auch für kleinere Unternehmen überhaupt nicht beherrschbar ist.
Die Frage an alle, gibt es denn gerade Gesetzgebungsinitiativen in diesem Kontext etwas zu tun? Ist da was im Blick oder zumindest mal in der Diskussion, die auch Realität werden könnte?
Meines Wissens ist da jetzt erstmal das, was man sich vorgenommen hatte vor etlichen Jahren, erreicht. Also wir haben ja die diversen SGB IV-Änderungsgesetze gehabt. Das ging jetzt bis zuletzt bis zur Nummer 8. Und soweit ich das mitbekommen habe, wird es jetzt erstmal eine Nummer 9 nicht geben. Also scheint das, was man umsetzen wollte, erreicht. Das angesprochene Thema elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da sind wir uns, denke ich, alle einig, dass auch da noch Potenzial dafür da ist, um das besser zu machen. Für alle Beteiligten, Anfang April geht das los mit dem Rückmeldeverfahren bei Kassenwechsel oder Weiterleitungsverfahren vielmehr. Also es passiert einiges, ganz konkrete Gesetzgebungsverfahren, meines Wissens jetzt erstmal nicht.
Es gibt viele Bürokratieentlastungsgesetze, gerade in den letzten Jahren immer wieder neu auf den Markt gekommen. Bedeutet aber in erster Linie für die Arbeitgeber erstmal mehr Bürokratie, mehr Aufwand und ich hoffe, dass die Bürokratiegesetze langsam mal anfangen zu greifen, sodass wirklich hier auch der Arbeitgeber entlastet wird.
Also, dass der Name auch wirklich Programm wird, okay? Ja, vielen Dank in die Runde. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Und wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder neue Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de, vorne C und hinten C bei Klassik, ganz wichtig, oder auf den Social-Media-Kanälen der IKK Klassik. Und in den nächsten Wochen werden wir uns mit den unterschiedlichsten Themen in diesem Podcast wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank an euch in die Runde. Schöne Grüße nach Dresden.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.